So, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Das Stöhnen von Jan Stürmer war jetzt nicht irgendwie kokett, sondern der Arme fährt gelegentlich mit dem Fahrrad. Und dann hat ein Autofahrer die Tür aufgemacht. Sie kennen das Problem. Und da ist er mächtig auf den Rücken geflogen, aber er ist noch da, was mich sehr freut. Ja, unsere Reihe Selbstporträt im Dialog, Sie werden sie vielleicht hier und da schon besucht haben, die dient dazu, Mitglieder dieser Akademie einer Öffentlichkeit vorzustellen und auch ein bisschen klarzumachen, wie viele gute Leute hier in dieser Akademie Mitglied sind. Begonnen hat die Reihe 2015 mit Helmut Karasek, der leider nicht mehr da ist, aber das war ein sehr guter Auftakt. Dann war dabei Uwe Timm, Joachim Lux, Fatih Akin, Lina Beckmann, Ulrich Tukur und Meinhard von Gerkan. Du bist also der zweite Architekt in dieser Reihe. Wir befinden uns hier in einem Gebäude, das auch dir zu verdanken ist. Denn du hast es damals, ich glaube vor 25 Jahren, hast du diesen ganzen Komplex restauriert. Gefällt es dir immer noch?
Also gegen meinen Willen habe ich es restauriert, weil ich mit Christina Weiß mich sehr gut verstanden habe. Alle wissen, die Älteren wissen alle, dass hier vorher ein wunderbarer Türkenmarkt war, der uns als Studenten ein Zuhause war. Und der musste weichen. Deswegen sage ich mit einem weinenden und einem freudigen Auge. Aber es hat Spaß gemacht und es war ja ein relativ frühes Projekt. Mhm. War ein Projekt, was im Prinzip ist das ja hier, sind das ja die Asylanten aus der Kunsthalle-Insel. Alle ihr wart ja da, glücklich. Und dann hat der Ungarsbau euch vertrieben und hierher gebracht. Und das gilt für den Kunstverein von Bund Bildende Künste und für euch, die Akademie. Auch das kann ich sagen, früher für uns als Studenten, ich weiß nicht, die Älteren werden es wissen, es war damals also ein Treffpunkt in der Kunsthalle auf dem Platz. Da waren viele Aktionen und es war sehr schön. Aber es ist nun jetzt alles verschoben worden und jetzt ist es hier. Und ich denke, ihr habt hier ein auch schönes Zuhause.
Ja, wir haben es eigentlich viel besser hier, wie ich glaube, weil dieser Raum in der Kunsthalle, das müssen wir aber nicht näher ausbreiten, war doch eigentlich sehr bescheiden.
Der war bescheiden.
Und hier können wir also Ausstellungen machen und Konzerte und alles Mögliche. Und es ist ja dann ein glücklicher Zufall oder auch nicht, dass wir eine Bauhausausstellung hier haben.
Ja.
Dann frage ich gleich mal, was bedeutet dir das Bauhaus etwas?
Nein, nicht sehr viel.
Nicht sehr viel.
Ja, nein, das stimmt jetzt auch nicht. Das wäre banal. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum Bauhaus immer gehabt, weil das Bauhaus selbst hat eine große Hochachtung und ich kenne alle die Dinge, die da draußen stehen, vom Design bis zur Architektur, von der Philosophie. Es war ja auch am Ende bei der HFPK, also Max Bill, einer meiner Professoren, und der Bezug war schon sehr stark da. Aber das, was aus dem Bauhaus gemacht worden ist, das macht mir Probleme.
Was heißt, was ist daraus gemacht worden?
Die Interpretation, die Einfachheit, diese Möglichkeit, eben alles auf ein Minimum runterzuschrauben, halt von den Investoren. Mhm. Und es ist nicht mehr die Philosophie das gewesen, sondern es ist einfach nur noch für die großen Investoren und Baugesellschaften sparen, sparen, sparen. Mhm. Und das, denke ich, ist eine Fehlinterpretation. Das Bauhaus wäre schön, wenn es als Insel, als wie der Blaue Reiter oder wie all diese Epochen, wenn es für sich als Epoche gestanden hätte und nicht missbraucht worden wäre, jetzt bis heute.
Also das asketische Moment am Bauhaus zieht dich eher an.
Ja.
Also keine überflüssigen Ornamente, sondern.
Naja, wir wissen ja alle aus der Geschichte, haben wir aufgepasst, das Bauhaus war ja wirklich ein Schnitt, ein messerscharfer Schnitt zum Eklektizismus, zu all diesen bürgerlichen Übertriebenheiten. Und das war schon ein großer, großer Schritt auch, der, glaube ich, in der Geschichte seinen Platz hat.
Ja.
Nein, es ist nicht das Bauhaus selbst und die Geschichte des Bauhauses und die Bücher, die man lesen kann, die mir Spaß machen.
Ja.
Sondern es ist, für mich sage ich einfach mal, der Missbrauch heute.
Ja, wir wollen auch ein bisschen über Vorbilder reden. Und du hast vorhin, bevor wir hier angefangen haben, gesagt, dass eigentlich es nicht so sehr Personen sind, sondern auch Ideen. Und bevor ich das jetzt unbeholfen erläutere, erklär doch einfach mal, was wir auf dieser Leinwand da sehen.
Also das ist eine Arbeit, die real gebaut ist und real mit Licht inszeniert ist von Valdered, ein Künstler aus dem Libanon, den ich sehr, sehr schätze, der hochintelligent seine Dinge umsetzt. Das war eine Arbeit für die Documenta, glaube ich, 2000, 2002, irgendwie in der Größenordnung. Eine Installation, die wirklich gebaut ist und anschließend diese ganzen Schatten, die man leider hier jetzt in diesen Überstrahlungen vom Foto nicht sehen kann, aber die alles ist sozusagen hinterher nochmal mit Schatten, fremden Schatten. Man fragt sich, wo kommen die her? Aber das ist die Räumlichkeit, dieses Objekt, das ist damit umzugehen. Und der fasziniert mich, mit dem habe ich auch im Libanon, in Beirut, in der Galerie von Andreas Feier-Semmler lange Gespräche geführt. Und das ist so dieser Übergang, wo, wenn du nach Vorbildern fragst, da sehe ich eigentlich die Kraft. Die Kraft, die man, wenn man räumlich denkt, wenn man als Architekt nach etwas sucht, dann sehe ich das mehr darin, als jetzt bei Buckminster Fuller oder irgendjemand, also zu sagen, das möchte ich auch können oder so. Das ist nicht mein Ding. Für mich ist die Kunst, die Musik, die Architektur, verschmelzen sich in meinem Kopf so, dass ich daraus meine Kraft schöpfe. Und natürlich lese ich, natürlich bin ich interessiert an, also wir können auch über Corbusier reden, von dem ich gar nicht so viel halte, wie viele das machen. Ich halte ihn für völlig überschätzt. Also da sucht man sich einen Standpunkt und man sucht auch eine Position. Und ich weiß ja auch, dass jeder Architekt Fehler macht und jeder Architekt macht gute Sachen. Corbusier hat die Ronchamp gebaut, was Schöneres gibt's nicht. Aber er hat auch Paris zerstören wollen. Er hat auch ganz andere Dinge gemacht, die Charta von Athen und so weiter. Also da gibt es, das ist spannend, das zu analysieren. Insofern habe ich keine Vorbilder.
Okay, wir können ja gleich nochmal über Fehler und Missgriffe der Architekten reden, aber vielleicht nehmen wir dann gleich das nächste Bild. Ich hoffe, dass ich das richtig mache jetzt. Erklär doch mal, das ist Anselm Kiefer, was dich daran reizt.
Ich
meine,
es
sieht ja nicht gerade aus wie eine gelungene Architektur, oder?
Ja, also es könnte eine, ja. Also das ist aber auch so ein Beitrag, das ist eine fantastische Arbeit von Anselm Kiefer in Mailand, die in den Abrissgebäuden, in den Abrisshallen von Pirelli installiert ist. Und die Idee von Anselm Kiefer war bei diesem riesen Pirelli-Werk, dass man die Fahrstuhlkerne, dass die aufgeschnitten sind und dass sie erhalten bleiben und dass sie, wie er sagt, gestapelt werden. Und daraus hat er dann Thementürme gemacht. Also das Umsetzen von Industriebau in so Fragmenten, die zu verarbeiten und die Geschichte der Vergangenheit mitzuverarbeiten. Jeder Turm hat einen, der eine ist dem Musik zugeschrieben, es sind immer seine Bleiperten als Trennung zwischen den einzelnen Elementen. Liegen seine Beiplatten und Bleiplatten und einmal ist es das Thema Musik, was er denn formuliert, einmal ist es das Thema Literatur, Malerei, Skulptur und so weiter. Jeder Turm hat sein Thema. Und als Architekt finde ich auch da wieder dieses räumliche Denken in dem Raum. Diese Hallen sind riesig. Und Anselm Kiefer hat gesagt, ich kann sie nur benutzen, bespielen. Also sie sind unglaublich groß, so wie im Ruhrpott die Zeche Karl. Also wirklich riesig. Und er hat komplett die Hallen schwarz spritzen lassen. Und dadurch haben sie einen Ort gefunden, diese Türme, die für sich eine unglaubliche Kraft für mich vermitteln. Mhm. Und das ist auch ein bisschen das, was wir doch in der Architektur auch versuchen. Wir versuchen ja auch Sprachen zu finden. Wir versuchen auch Proportionen zu finden oder Themen zu finden. Und ja, für mich sind solche Sachen ganz innovative Elemente, die mich anregen, die mir Spaß machen, wo ich mich drüber freuen kann. Nun habe ich das Glück gehabt, dass in diesem Raum ein Riesenorchester gespielt hat zur Eröffnung. Und ich war dabei, und das kann man sich ja vorstellen, wenn also solche Skulpturen und Musik und dieser Riesenraum, wenn das alles zusammengeht, dann friert man einfach.
Ja, ja.
Dann friert man diesen Moment ein, den will man nie wieder verlassen, nie wieder vergessen, den will man in sich behalten, und das versuche ich auch, wenn ich solch das Bild jetzt hier sehe.
Nun bist du natürlich immer angewiesen auf die Umstände, auch auf die Möglichkeiten oder Eigenheiten des Bauherrn. Und wenn ich mir deine Architektur vor Augen führe, dann sehe ich da eigentlich keine, wie soll ich mal sagen, keinen Markenkern. Oder ich will es mal anders beschreiben. Der berühmte Oswald Matthias Ungers, den du ja auch schon erwähnt hast, dessen Häuser oder Objekte, die erkennt man alle auf der Stelle. Während wenn man ein Gebäude von dir anguckt, also nehmen wir zum Beispiel das an der Eppendorfer Landstraße oder das, was mir sehr gut gefällt, am Herrengraben, dieses neue Gebäude aus Wohn- und Bürokomplex oder natürlich die inzwischen berühmte Hotel Fontenay oder das Said Hotel in der Nähe der Staatsoper. Man käme nicht drauf, dass das von dir ist. Ist das gewollt? Findest du das gut oder?
Ob ich es gut finde oder ob ich es gewollt habe oder ob auch mit meinen Partnern zusammen. Also ich brauche keine Vorbilder und ich brauche auch keine Sprache.
Yeah.
Ich brauche einfach nur Problemlösung.
Yeah.
Und jeder Ort fragt seine eigene Geschichte und erzählt auch seine eigene Geschichte. Wenn ich denke, als die Hafen City relativ am Anfang war, und wir das Glück hatten, diesen Wettbewerb am Sandtürkheim mit diesem bescheidenen Bankgebäude da zu gewinnen. Da waren riesen Überlegungen, Diskussionen, was ist eigentlich, was kann man machen, wenn man als einer der Ersten in der Erweiterung der Hafen City sozusagen als partnerschaftlich zu der Speicherstadt, wenn man da etwas macht, geht man dann also bunt weiter oder versucht man eine Referenz, aber doch eine eigene Sprache zu finden. Das geben denn solche Orte? Oder meine Porzellanhäuser da an der Elbe, die bei der HCU stehen, die ich frage mich immer noch, Herr Walter, wieso habe ich das eigentlich geschafft, dass ich eine weiße Fassade machen durfte in Hamburg? Für mich ist Hamburg auch eine weiße Stadt.
Ja, das ist ja immer sehr umstritten, ne?
Es ist sehr umstritten, aber in der Vergangenheit kann man ja sehen, also durch Schumacher besonders, öffentliche Bauten sind in Backstein, Schulbauten sind in Backstein, Industriebauten sind in Backstein. Die Bürgerlichkeit ist in weißen, schönen, geputzten Häusern gewesen,
ja,
um die Alster herum. Also insofern, man sucht sich solche Argumente oder solche, vielleicht ist das auch nur von mir eine gesehene Form von Hamburg. Ich liebe diese Stadt. Und deswegen gucke ich auch tiefer, als nur so in der Oberfläche ist. Ich liebe sie und ich suche mir das, was ich unter dieser Stadt am Schönheiten erkenne. Und das,
also die Entscheidung für das Äußere, also für das Gesicht eines Gebäudes, wie etwa dieses Haus am Herrengraben, was wirklich, wenn Sie es nicht gesehen haben, deswegen mir aufgefallen ist, weil es einen wunderschönen Backstein hat. Die Entscheidung, dieses Haus mit Backstein zu machen, das ist sozusagen...
Das hat der Ort gegeben.
Der Ort.
Das gibt der Ort.
Ja.
Also die Antwort versuchte ich eben zu sagen. Die Antwort gibt der Ort, nicht der Architekt. Erstmal gibt es der Ort. Und der Architekt hat dann vielleicht die Aufgabe daraus, keinen Störfaktor zu schaffen, sondern irgendetwas Schönes zu schaffen für die Stadt, was in dem Fall auch nicht störend sein musste, sondern es musste sich eingliedern. Es ist eine Architektur, die mit dem Ort zusammenhängt. Das ist ja auch ein ganz heterogener Ort, muss man auch mal sagen. Der ist nicht so ganz ohne. Also diese riesen Behördenbauten da und dann die katholische Akademie, die ihre eigene Sprache hat und so. Also es sind ja Störfaktoren da. Und da so eine ruhige Ecke hinzusetzen, da war die Idee. Und da war der Backstein für mich, also ich verurteile ja den Backstein um Gottes Willen nicht.
Aber du hast sozusagen, du musst dich natürlich auch dafür hüten, dass es sozusagen dann wie soll ich sagen, konventionell wird, da wir gerade über diese Gegend reden. Ich habe keinen Einwand gegen die Fleetinsel oder gegen dieses Hotel, was dort steht, aber es ist schon sehr, also von der Aussagekraft ziemlich bescheiden, ne? Es ist sehr konventionell. Gut, ist das für dich ein Kriterium? Möchtest du lieber konventionell sein? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber,
konventionell möchte ich nicht sein, aber man muss aufpassen in der Beurteilung, in der Verurteilung und muss die Zeit mit einbeziehen. Yeah. Also ich habe ja die Fleetinsel-Häuser mit meinem Freund Jockel Weitz übernommen, die alten Häuser, als sie eigentlich für einen Abriss schon genehmigt waren. Yeah. Und das war nicht einfach, davon die Stadt zu überzeugen. Und Gott sei Dank hatten wir einen guten Bürgermeister, der dafür ein Verständnis hatte. Und Donani hat das befördert, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, daraus eine Kulturinsel zu machen. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen an der Stelle. Ja. Sonst wäre es auch nicht so. Und diese Häuser, dieses Hotel, ich würde jetzt nicht sagen, das ist kein Highlight von GMP.
Nein, mich stört es auch gar nicht. Man könnte ja als Stadtbewohner sagen, dass es eigentlich eher zuträglich ist, wenn man durch die Stadt geht, ohne ständig optisch eine vor den Latz zu kriegen. Also dass man sozusagen sich wiedererkennt oder zu Hause fühlt, während natürlich nicht wenige Beispiele der modernen Architektur, so scheint es mir, auf den Knalleffekt hinaus wollen. Das ist nicht so dein Ding, oder doch?
Nee, ich glaube nicht. Also ich kann auch völlig eigene Formensprachen machen. Die habe ich hier in Hamburg nicht losgeworden. In Bremen habe ich einen sehr schönen Wettbewerb gewonnen, leider nicht realisiert, aber den ersten Preis. Es wurde dann von jemand anders realisiert. Das heißt, das Visionarum in Bremerhaven habe ich einen schönen Wettbewerb gewonnen mit skulpturalen Architektur. Hier in Hamburg habe ich den Ort nicht gefunden, aber ich könnte mich gerne mit solchen Dingen umgehen.
Na, du hast ja auch einen Wettbewerb mitgemacht, aber nicht gewonnen. Ich glaube, in Dubai.
In Dubai haben wir einen ersten Preis gemacht für einen Wolkenkratzer.
Ja.
Da haben wir uns auch sehr reingekniet und das ist leider dann, ja, es hat nicht geklappt. Der Investor ist in die Knie gegangen und wir hingen dann da und dann hat es ein amerikanischer Investor übernommen und der hat seinen eigenen Architekten mitgebracht. Das war schade, ja. Aber ich habe auch in Georgien ein schönes Museum geplant. Ich habe auch im Sudan eine, wenn man so will, die erste Community geplant. Auch das sind alles Sachen, die sind mein Schicksal. Also sowohl Georgien wie Sudan sind durch Kriege kaputt gegangen.
Ja. Lass mich doch mal fragen, ein Architekt ist ja nicht im klassischen Sinne autonom, sondern er ist abhängig von einem Bauherrn, von Geld. Würdest du für jeden Bauherrn bauen? Fällt mir gerade ein, weil Dubau ja nicht gerade eine Demokratie ist. Ist das für dich ein Kriterium?
Also Dubai ist eine Ansammlung von Skulpturen und von Verrücktheiten. Sich da jetzt zu sagen, also nö, weil das so ist, mache ich das nicht. Ich würde kein Atomkraftwerk bauen. Ich würde mir die Aufgaben schon suchen. Aber also, dass man jetzt sagt, als Architekt die Chance zu kriegen, in Dubai eine wirklich tolle Skulptur, unser Wolkenkratzer war fast 300 Meter hoch, das hätte mich gereizt. Ja. Da bin ich auch ehrlich
auch
genug
nicht so
und da bin ich auch skrupellos und da bin ich auch vielleicht für viele dann ein nicht nachvollziehbarer Egoist. Aber das hätte mich gereizt. Ja. Genauso in Turin habe ich ein sehr schönes Hochhaus gebaut. Ist auch leider schief gegangen, da waren wir schon sehr weit bis zur Baugenehmigung. Ist auch schief gegangen. Also ich hätte schon Lust, auch solche Sachen zu machen.
Ja, da bist du also nicht so besonders streng mit moralischen.
Ich bin mit mir nicht sehr streng, nee, aber moralisch schon.
Ja. Da wir gerade von deiner Freiheit als Architekt reden, Ich habe schon gesagt, das ist eigentlich der Gedanke der Autonomie der Kunst, ist eigentlich eine Idee, die, glaube ich, überhaupt erst im 19. Jahrhundert auftrat. Früher waren die Künstler und die Architekten schon gar natürlich abhängig von feudalen Aufträgen und hatten nicht im Traum daran gedacht zu machen, was sie wollten. Es gibt aber seitdem die Idee, die man natürlich in anderen Künsten leichter verwirklichen kann als in der Architektur, dass der Künstler sozusagen der Schöpfergott ist, der macht, was ihm in den Sinn kommt. Ist das eine Idee, die ich verlassen würde, oder
ist das ganz unrealistisch? Das ist bei uns Architekten nicht gegeben. Also ja. Ich zeige jetzt nochmal, wenn ich darf.
Ja, klar.
Ja, eine andere Sache, und zwar dieses Projekt hier. Dieses Wort, das ist leider, steht da jetzt nicht. Das ist ein Projekt, was aus einer Architektenschaft mit Renzo Piano, mit Rem Koolhaas und mit Dubai, das Museum, mit Jean Nouvel und uns gemacht worden ist. Jeder hatte ein verrückter Bauherr, ein Belgier. Das hier ist Jean Nouvel, das ist Renzo Piano, das ist und so weiter. Und wir sind dieses hier. Und also diese Zeit, wo man eigentlich nicht drüber nachdenkt, ist ein Bauherr, passt er politisch, ist er moralisch, passt er in die Schiene oder so, sondern wo dann der Architekt durchbrennt. Und ach so, einer war noch Otto Steitle, Entschuldigung. Es war einfach ein Versuch, dass ein Bauherr da war, der gesagt hat, ich möchte ein gestapeltes Hochhaus aus verschiedenen Architekten haben. Das ist schon lange her. Es ist jetzt, also es war in den Ende 80 oder 87. Also es ist schon lange her. Aber das war eine für uns spannende Geschichte. Wir haben uns getroffen in Lille, in der belgischen Stadt oder in der französischen Stadt, Entschuldigung. Und sowas ist eine Chance und das macht mir so viel Spaß. Und daraus ist eben dann entstanden aus dieser Idee, also nach dieser Zeit mit Will Alsop, die, sage ich mal, für mich meine wichtigste Zeit war, also die Freundschaft und auch die Kreativität mit Will Alsop war für mich eine Tiefe in Architektur, in Skulptur, in Malerei, in Materialien, in Experimenten, in Risiko, in all diesen Facetten, die man als Architekt dann braucht. Das war schon eine tolle Sache. Aber an diesem Gebäude hier sieht man, das wäre so mein Traum. Und später ist denn daraus das Architekturbüro Deutschland entstanden. Das Architekturbüro Deutschland besteht aus 8 Büros, die sich zusammengetan haben, weil wir das Gefühl hatten, irgendwie schlafen wir ein, alle vereinsamen wir, dieses Zusammenarbeiten der Büros. Ich wollte ja immer mit Jörg Friedrich mal was zusammen machen, hat auch nicht geklappt. Es ist schwer, zwei Büro, vor allem wenn man Partner hat noch, die dann etwas anders denken. Und also ich habe es eigentlich nie geschafft, außer mit Will Alsop. Mhm. Mit Will Alsop habe ich eine Symbiose hingekriegt. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir in London und Hamburg beheimatet waren und jeder so sein Büro eigentlich unter Kontrolle hatte. Aber trotzdem, unsere Mitarbeiter haben es genossen, hin und her und kreuz und quer zu fahren. Und unser größter Erfolg war das Marseille Hotel Departement, wo dann also ein großer Teil von meinem Büro, wir hatten in Marseille ein Büro, dahin kam, aus London kamen die. Das ist für mich eigentlich, wie ich es mir vorstelle, wie ich gerne Architektur machen würde.
Und warum habt ihr dann euch wieder getrennt?
Ja, also warum Will und ich?
Ja.
Ah, das ist eine ganz pragmatische Sache. Also wir waren 10 Jahre intensiv zusammen und irgendwann waren wir in Italien. Und haben einen wunderbaren Ort, da hat er ein Haus gemietet mit seiner Familie und seinen Kindern. Da hat er gesagt, ich möchte mit meinem Freund Bruce mehr in die Malerei gehen. Ich will mich wieder der Malerei. Er ist ja ursprünglich hat er Bildhauerei und Malerei an der AA unterrichtet. Mhm. Und das ist so sein Fundament. Und immer wenn ich mit Will Architektur machte, gerade bei diesem Projekt hier oben, Potsdamer Platz, dieses Projekt, wo wir ziemlich weit und ziemlich heiße Diskussionen international erregt haben, da ist er wirklich komplett über die Malerei eingestiegen.
Ach ja.
Ich bin über das Intellektuelle eingestiegen. Wir hatten keine Idee. Wir waren bei dem Kolloquium und da waren ja wirklich noch relativ unbekannt Zaha Hadid, Liebeskind. Es waren ja alle großen Namen dabei bei diesem Wettbewerb. Und ich saß mit Will im Hotel und wir hatten keine Ahnung, wie wir diesen Moment der Weltveränderung, also eine Vorhang weg, Mauer weg, politisch, was ist eigentlich, was kommt auf uns zu? Und die Aufgabenstellung war eben, einen neuen Städtebau zu entwickeln, der diese Zeit dokumentiert. Und das haben wir eben gesessen im Hotel und gefragt, wie geht es? Ich habe mich erinnert an meiner Kindheit und ich habe drei Geschwister, wir waren zu viert und wir haben uns am meisten gestritten beim Mikado.
Wieso?
Ja, das Mikado, jeder muss einen abheben. Kennst du Mikado?
Ja, natürlich. Ja.
Das ist doch,
aber
das ist
entweder hochspannend. Wackelt also, es oder es wackelt nicht.
Ja, aber die Frage, ob es wackelt, das ist doch die Diskussion. die Streitereien gehen ja darüber. Also. Yeah. Und ich sagte dann zu Will, pass mal auf, also eigentlich ist das ja hier ein Ort, wir stellen ein Mikado-Spiel auf, machen so
yeah.
und lassen den Zufall, den Städtebau mal machen. Und ein bisschen sieht man ja die Idee, es ist dann auch so geworden, nach Westen mit der Verbindung zu dem Kulturforum und den Bauten, die dann auch in das Kulturforum sich rein entwickeln, als Brückenbauten und so weiter. Also das sind so Sachen, die mich gereizt haben. Jetzt
ist es ruhiger. Ich meine, es ist doch ein bisschen frivol, ein Mikado-Spiel zu nehmen, um mit Architektur zu machen, oder?
Ja, aber ich meine, ob man, was ist, ja, nein, du brauchst, das ist doch genau das, was uns Architekten, glaube ich, also reizt, dass wir irgendwo, ob das eine Blume ist oder dieses wunderschöne Museum, was Jean Nouvel in Katar gebaut hat. Mhm. Diese Wüstenblume, diese Salzblume, die er da gebaut hat, mit einer Größenordnung, da fragt man sich, wie geht sowas? Das also ist fantastisch einfach.
Ja, habe ich leider nicht gesehen. Ich kenne die Bilder davon. Aber das bringt mich zu der Frage, inwieweit sozusagen der Architekt ein überdimensionierter bildender Künstler ist, der dann Gebäude entwirft, bei denen es gar nicht mehr darauf ankommt, ob man sie eigentlich benutzen kann. Die Hauptsache, sie sind schön. Oder lass mich jetzt nochmal eine etwas konkretere Frage anschließen. Ich frage mich immer, in welchen Häusern Architekten privat wohnen. Und ich kenne viele Architekten, dich eingeschlossen, die am liebsten in Altbauten wohnen.
Ja, das sind auch die Besten.
Und warum?
Ja, weil,
kannst
weil
du nicht sie selber bauen?
Ja, guck mal, weil sie die Distanz haben. Also ich bin groß geworden nach dem Krieg. Mein Vater war wirklich ein großer Architekt. Hier in Hamburg hat er sich bewiesen mit der Schwimmoper. Aber nach dem Krieg hatte er den Ehrgeiz, sich neu darzustellen, zu bauen und hat gebaut. Die ganze Familie hat die Architektur gehasst bis zum geht nicht mehr, weil wir lebten nur an der Baustelle. Es wurde gebaut, abgerissen, gebaut, abgerissen, gebaut, abgerissen. Und so wäre es bei mir nämlich auch. Ich möchte nie in einem eigenen von mir geplanten Gebäude
wohnen. Ehrlich?
Nein, nie. Das fände ich eine entsetzliche Vorstellung. Es wäre eine solche Nähe zu meiner Arbeit. Ich würde es eigentlich ständig abreißen wollen. Das weiß ich jetzt schon. Also die Architektur braucht auch eine Distanz.
Kann es auch daran liegen, dass...
Sonst ist es Selbstbefriedigung. Also für mich ist es sonst,
Dass sozusagen es ein Bedürfnis der Architekten nach Selbstverwirklichung gibt, die der Gemütlichkeit oder Wohnlichkeit im Wege steht.
Ja, ich habe es ja gerne gemütlich.
Nein. Nein, aber warum können Architekten, also ich meine, es ist ja doch merkwürdig, dass diese Altbauviertel, ich wohne selber in einem in Eppendorf, so beliebt sind, dass die Mietpreise inzwischen fast nicht mehr zu bezahlen sind, während die Neubauten also nicht gerade dringend gesucht sind. Ist das nicht auch ein Versagen der Architekten?
Das weiß ich nicht. Es gibt doch wunderschöne Neubauten, auch Wohnungsbauten, die ich ganz toll finde.
Zum Beispiel?
Also vielleicht weniger jetzt in Hamburg gibt es auch. Doch, ich finde auch einzelne Bauwerke, Neubauten finde ich wirklich, also gucke ich gerne hin, hätte ich auch gerne selber gebaut.
Mhm.
Aber ich sehe es vor allem bei den Spaniern oder so, also bei den Südländern, die noch besser mit, wenn man so will, mit eigenen Wänden umgehen kann und mit eigenen, haben auch mehr Freiheit mit den Materialien, die haben nicht die Sorge der ganzen Bauphysik und so weiter, also das ist schon ganz schön, aber nein, es gibt, ich will jetzt nicht, ich mache doch auch Wettbewerbe für Wohnungsbau und ich finde es hochspannend und das Beispiel, was du genannt hast, da am Herrengraben, das ist doch auch ein Versuch, dass ich gehe ja damit um und ich glaube auch, dass ich viel, also bei diesem Eigentumswohnungen da im Intelligent Quarter, diesem Wohnhaus, da kriege ich so viele Komplimente. Da werde ich eingeladen und sagen, guck mal, wie schön man hier wohnen kann und wie schön die Räume sind und wie gut das funktioniert und alles. Mhm. Also das ist ja nicht der Punkt. Ich will es nur selber für mich nicht.
Okay, ja.
Es gibt außerdem habe ich ja meine Almut, die stört mich dann sowieso in allem, wenn ich irgendetwas mache, was dann zur Kritik führt.
Wollen wir das weiter vertiefen?
Nein, lass jetzt mal weg. Die wissen ja auch alle gar nicht, wer Almut ist.
Es gibt natürlich ein Problem, das man als Zeitgenosse immer unterschätzt. Das ist der Wandel des Zeitgeschmacks und auch der Wandel des eigenen Geschmacks. Die Altbauwohnung, in der wir heute wohnen, die war nach dem Krieg von Flüchtlingen besetzt, wie das hier sehr oft der Fall war. Und als die Flüchtlinge endlich untergekommen waren anderswo, wollte niemand in die Altbauwohnungen ziehen, sondern die Menschen in den 50er Jahren, die wollten alle in Neubauten. Und irgendwann wurden die Altbauten beliebt. Also die Architektur unterliegt auch in extremer Weise der Mode.
Ja.
Und merkst du das auch bei dir selbst? Oder?
Ja. Ja. Also wir unterliegen einmal der Mode, wir unterliegen aber auch Zwängen. Also die Zwänge, das lesen wir doch jetzt auch überall. Also diese übertriebenen Forderungen an den Bau, die Preise erhöhen und nicht runtersetzen, dass man vernünftigen Wohnungsbau machen kann. Also das ist ein es ist nicht einfach, heute Architekt zu sein, muss ich sagen, mit all diesen, und dann also auch diese wesentlichen Vorschriften, die alle aus Brüssel kommen, da fragt man sich auch, ist das richtig? Oder müsste man nicht eigentlich jede Region für sich selber seine Bauvorschriften finden, weil auch das Wetter ist hier anders, die Bauphysik ist hier anders als in Italien und in Spanien und da gibt es eben nicht so übergeordnete Gesetze, die das vielleicht alles regeln. Ich erlebe das jetzt gerade bei der Planung von unserem Holzhochhaus, was wirklich ein Novum eigentlich ist, also ein Hochhaus in Holz. Es wird in der Welt, in Norwegen, in Kanada wird das natürlich gemacht, weil die auch andere viel, viel weniger restriktive Vorschriften haben. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Die Architektur bleibt manchmal sehr stark hängen.
Ja.
Und das Kreative, das reduziert sich dann auf leider auf ein größeres Minimum.
Ja. Da du gerade den Holzbau erwähnst, ich hätte sowieso noch fragen wollen nach der Zukunft der Architektur. Ich habe vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht wo, ich glaube bei Dreisat oder Arte, einen Dokumentarfilm gesehen über die Tatsache, die mir völlig fremd war, dass der Sand knapp wird.
Ja.
Und dann denkt man als Laie, ich gebe doch Sand. Sand gibt's doch. Es gibt aber, vielleicht kannst du das erklären. Also der Wüstensand in der Sahara ist ja nun wahrlich genug Sand. Der ist offenbar ungeeignet. Und dieser Mangel an Sand führt dich, ich habe das irgendwo gelesen, dazu, für den Holzbau zu plädieren, weil Holz nachwächst. Und ich würde hinzufügen, weil man es auch leichter wieder abreißen kann. Aber erklär selber, warum du das gut findest.
Also erstmal ist es ja gut, in Holz zu bauen, weil es unser momentanes Problem, in jeder Form wird es diskutiert, CO2 bindet. Das ist schon erstmal, wenn ich 1000 Kubikmeter Holz verbaue, dann binde ich 950 Kubikmeter CO2. Das ist erstmal schon ein ganz großer Gewinn, wenn man das einfach auf diesmal runterbricht. grundsätzlich ist das Holz, der Holzbau für uns Architekten eine Riesenchance, weil wir endlich mal in den ganzen Gedanken der Vorfertigung mehr reinkommen. Also Holzbau heißt Vorfertigung. Holzbau heißt sehr früh alles in der Planung klären und ganz schnell bauen. Sonst macht Holzbau keinen Sinn.
Holzbau braucht weniger. Also praktisch wie diese Häuser, die man da von skandinavischen Anbietern als Fertighaus kaufen kann.
Ja, also ja gut, wenn ich, aber ja, das ist eine andere Dimension.
Ja, okay, und, ja.
Die amerikanischen Holzhäuser, die aus Streichhölzern sind auch wieder eine andere Dimension. Dieser Holzbau, der sich jetzt hier langsam entwickelt, das sind ja riesige Platten, so groß wie dieser Raum hier, werden die in einem Stück gefertigt, so dick und kreuzweise verleimt, sind also dadurch wie, vergleichbar mit Beton, können dann gefräst werden auf einen Millimeter, arbeiten nicht mehr und werden dann als Fertigteile an die Baustelle gebracht und vom LKW genommen und an die Stelle gebracht, und das ist es. Und deswegen ist der Holzbau, sage ich mal, weniger als 40% der Zeit. Okay. Gegenüber einem Betonbau. Und außerdem ist es, glaube ich, für unsere Umwelt und für unser ganze städtisches Gefüge gut, wenn nicht mehr die riesen Betonmaschinen da stehen und Silos von was weiß ich, Gips und Mauerwerks und Zement und allen möglichen steht, sondern es ist einfach eine saubere Baustelle. Das ist schon ganz schön. Für die Umwelt ist das.
Und wie hoch kannst du bauen mit Holz?
Unbegrenzt. Also die Japaner haben einen Wurf gemacht, der wird nie wahrscheinlich so schnell nicht realisiert, aber der ist 1 Kilometer groß.
Oh.
1000 Meter. Ja, das sind denn erstmal angedachte Visionen. Ja, ja, ja. Aber in Norwegen wird ein Hochhaus gebaut, das ist, glaube ich, 360 Meter hoch. Das sind schon, das ist unbegrenzt.
Ist das eine gute Idee?
Ja. Das ist eine gute Idee. Also, ja. Mhm. Brandschutz ist, sagt jeder immer, Brandschutz ist nicht das Problem, Feuchtigkeit ist das Problem. Aber nein, das ist eine gute Idee, und es ist nachwachsender Rohstoff. Es ist für die ganze Umwelt ein verträglicher Rohstoff. Er ist recycelbar, er wird ja nicht verbrannt, wenn er denn abgebaut wird, sondern kann ja wiederverarbeitet werden. Das sind alles schon Kriterien, die also den klassischen Betonbau, und du hast das Thema Sand angesprochen, das ist in der Tat ein Problem, weil man muss sich vorstellen, dass diese riesigen Saugbagger, die aus Indien, aus China, von den Philippinen durch die Weltmeere fahren und den Sand aus den Böden absaugen, das ist das Lebensexil über Tausende von Jahren für die Fische oder für das ganze Meerestiere. Die werden einfach abgesaugt und die Korallenriffe brechen zusammen. Und die Korallen sind das, was bei uns der Sauerstoff ist, ist für die Meeresbewohner ist das der Sauerstoff. Mhm. Also das sind schon Probleme, die wirklich gigantisch sind, aber die verschwiegen werden, und die Betonindustrie, wie immer, also ich meine auch dieses Styropor, wir wussten, dass das nichts ist, und trotzdem wird es produziert und ohne Ende, und ich denke schon, dass also Holz wird nie den gesamten Bau revolutionieren, das nicht. Aber es werden große Anteile sein. Mhm. Und Holz braucht auch immer ein Betonfundament, das ist völlig klar. Mhm. Also, aber eine Hybridkonstruktion macht durchaus Sinn.
Ja, gut.
Und der Wüstensand, weil du es nicht zu Ende gesagt hast, der Wüstensand ist nicht benutzbar, weil er durch den Wind rundgetrieben ist.
Ja, und
es gibt keine Bindung zum Beton.
Ach so.
Der fällt auseinander dann.
Aha. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht.
Das ist eine gute Idee.
Wir wollten heute Abend auch ein bisschen über deinen Werdegang reden, und dann würde ich ein bisschen gerne was zu deiner Biografie fragen und hören. Du kennst ja, ist Franz Josef Strauß ja noch ein Begriff wahrscheinlich. Ja. Und der hat ja immer gefragt, haben Sie überhaupt Abitur? Und
hab
du
ich
hast
nicht.
Kein Abitur.
Nee, habe ich
Wie
nicht.
Wie kam das?
Ich bin zu dumm. Also ich habe einfach andere Interessen gehabt. Also ich glaube, ich bin ein guter Handwerker. Ich habe meinen Gesellenbrief mit Auszeichnung gemacht. Holz, Tischler.
Holz, ach ja. Holz, ja.
Und da habe ich mich wohlgefühlt. Ich war ein guter Sportler. Deswegen wurde ich auch nicht aus dem Internat geschmissen. Also es hatte andere Wege, und dann kam ich nach Hamburg mit einem durchgefallenen Abitur. Und dann haben meine Eltern natürlich gesagt, also das wird nachgeholt. Und dann bin ich am nächsten Tag zur See gefahren.
Ja, also wenn man deine Biografie liest, dann wirkt die so ein bisschen wie eine erfundene, romanhafte Biografie. Einmal um die Welt nicht gesegelt, sondern als Schiffsjunge und dann als Holzfäller gearbeitet. Und erzähl mal ein bisschen, wie kamst du da? Hat es Spaß gemacht oder war es die schiere Not oder Neugier oder Verzweiflung?
Nein, es war ganz banal. Ich war 7 Jahre im Internat in Unterfranken, Bayern, und kam nach Hause. Und dann kriegte ich sofort den Einrufungsbefehl, gerade über 18 war. Und dann war für mich ganz klar, also nochmal wieder so eine Männer, ich war auf dem Jungsinternat, nochmal wieder so eine Männerzeit da. Nee, also das war es nicht.
Aber auf dem Schiff waren ja auch noch Männer, nicht, oder?
Ja, aber da waren richtige Männer. Da waren, das war knallhart. Das war was wirklich. Das war schon spannend. Also ja. Nein, das war auch. Ich wollte es auch wissen. Also das glaube ich nicht. Es war jetzt nicht nur eine Flucht, sondern es war einfach auch die Freude, wenn man 7 Jahre im Internat ist und es war ein reines Jungsinternat, ein katholisches Internat, und am Anfang war es sogar eher so ein bisschen noch so eine geschlossene Geschichte, aber dann will man einfach raus. Also da bin ich dann der Milan, wie du immer sagst, ne? Da musste ich dann fliegen. Yeah. Also da konnte ich nicht mich auch. Ich konnte. Meine Geschwister waren mir auch egal. Die habe ich ja nie richtig erlebt. Ich wollte mich selber prüfen.
Und dann bist du auch in Kalifornien gewesen und hast du diese ganze Flower Power Geschichte mitgekriegt?
Nee. Also ich habe weder die 68er richtig mitgekriegt, irgendwie sind die an mir vorbeigegangen, oder aber auch in Amerika die Flower Power nicht, denn ich musste ja leben. Ich bin ja dann ein halbes Jahr ausgestiegen von der Seefahrt und habe mir so ein Auto gekauft, bin dann also die ganze Traumstraße bis Vancouver gefahren und habe also Bilder gemalt und an Tankstellen Autos gewaschen und ich habe mich dann sozusagen ernährt, wo es am besten ging.
Du warst praktisch Straßenmaler.
Ja,
genau. Du hast immer schöne Bilder gemalt. Ich habe die mal also nicht ein paar gesehen. Das ist schon ziemlich.
Ja,
hast du ernsthaft?
Konnte ich gut verkaufen. Das war ganz gut. Aber nur im Süden. Komischerweise im Norden ging es dann nicht mehr so gut.
Warum?
Weiß ich nicht. Also ich war dann im Norden, State Washington und Portsmouth und da wollten die dann, das ging dann nicht mehr gut, und dann gab es ein Ereignis. Jedenfalls bin ich dann mit meinem Auto nach Kanada geflohen und dann
Ereignis in Kanada erzählen.
Musste ich, was?
Was für ein Ereignis gab es da?
Das hängt mit der Liebe zusammen.
Okay.
Mit der Erfahrung, die ich da gemacht habe.
Okay. Und bist
das,
dann geflogen.
Aber das würde zu lange dauern. Nein, aber dann bin ich nach Kanada, und Kanada, Vancouver, kam ich an, hatte mein Tank war leer und ich hatte nichts zu essen. Dann stand da also ein großes Schild, Holzfäller gesucht. Und dann habe ich mich da gemeldet. Und dachte, das ist jetzt irgendwie in der Nähe hier. Aber am nächsten Tag wurde ich dann mit dem Wasserflugzeug Stunden um Stunden in den Norden geflogen. Und dann habe ich den Baum in die falsche Richtung fallen lassen. Und dann wurde ich zum Flößer eingeteilt. Und so habe ich also verschiedene Erlebnisse gehabt, die wirklich auch spannend waren und die ich auch in meinem Leben wirklich nicht missen möchte.
Daher kommt deine Anhänglichkeit ans Holz, dass du als Holzfäller
auch, ja, auch. Stimmt.
Ja, ja. Ja, aber du warst also wie soll ich das nennen, ein doch relativ begabter Maler und Zeichner. War das für dich immer klar, dass du Architekt werden willst, oder hast du gedacht, du könntest auch noch mal bildender Künstler werden?
Ja, ich habe ja dann an der HFPK in Berlin und in Hamburg die Aufnahmeprüfung gemacht, weil ich ja kein Abitur habe, musste man damals so die sogenannte Begabtenprüfung machen. Und dann wurde ich in Hamburg angenommen. Und dann habe ich erstmal bei Seitz Bildhauerei gemacht.
Bildhauerei?
Ein Semester, genau.
Ja.
Und dann habe ich aber gemerkt, dass eigentlich doch mein Weg, obwohl mein Vater für mich eher abschreckend war, weil er immer, ich merkte den Kampf, aber dann habe ich mich doch für die Architektur entschieden.
Was meinst du mit Kampf, Vater-Sohn-Konflikt? Oder?
Nein, nein, gar nicht. Nein, 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 es war schwierig. Mein Vater hatte, war nach dem Krieg hat vor allem Schiffe eingerichtet, große Passagierschiffe, und das war sehr spannend für mich, auf den Werften, also in Genua waren vor allem die meisten Schiffe, wurden da gebaut, und ich war viel mit ihm, und ich habe gemerkt, den wahnsinnigen Stress und Ärger gemerkt, und der übertrug sich auch auf die Familie und dann eben das Haus, was immer umgebaut wurde, das war dann, wenn er zu Hause war, wurde es umgebaut. Also das war irgendwie eigentlich nicht so ein Vorbild, aber irgendwo war es denn wohl doch in mir gewachsen.
Du kommst ja aus einer ziemlich berühmten Familie. Ich habe das gelesen, dass dein Urgroßvater hat das Blaue Band errungen.
Das erste,
weiß nicht, ob das, das erste Blaue Band?
Das erste Blaue Band für Deutschland. Da war ja der Kampf immer mit dem Königshaus in England und der deutsche Kaiser. Und ging ja gar nicht, dass immer nur die Engländer das Blaue Band hatten. Es ging ja nur um die Fahrt New York und zurück. Der hat auf der Kronprinzessin Cecilie das erste deutsche Blaue Band.
Und dein Großvater hat die Pferdebahn nicht erfunden, aber eingerichtet.
Ja, also die Schienen, die Straßenbahn, wenn man so will.
So, okay.
Urfunktion der Straßenbahn.
Und dein Vater hat dann die wahrlich berühmte Alsterschwimmhalle gebaut. Und du hast auch einen Versuch unternommen, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Kurz, ja. kurz. Mein Vater war viel klüger als ich. Der hat dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich nicht mehr, hat sein Büro geschlossen und hat mir dann seine Kontakte praktisch meinen Start ermöglicht. Also damals mit Medium. Da kamen dann plötzlich für uns als junges Büro Riesenprojekte, die wir gewonnen haben, weil wir in seinem Namen den Wettbewerb gemacht haben. Und dann Uni Bremen zum Beispiel, Sportbereich und so, das war schon ein guter Start, ja.
Mhm. Nochmal zur Frage Architektur. Du hast ja eingangs gesagt, dass du eigentlich sehr interessiert bist an anderen Künsten, an der Musik, an der bildenden Kunst und dich auch gerne davon inspirieren lässt. Wie zwingend war das, dass du Architekt geworden bist? Du hättest ja auch Schiffsbau machen können oder irgendwas.
Du hast recht. Wir fingen ja anders an. Also mein Freund Harry Meyer ist auch hier. Harald Frackmann und ich, wir haben angefangen, noch im Studium, die Hamburg Design zu gründen. Und da hatten wir so die Vorstellung Ulmer Schule. Also das funktioniert eigentlich nur, Architekt ist zu wenig, Designer ist zu wenig und Grafikdesign und Industrial Design. Und daraus haben wir dann eine solche Dreier-Situation, die Hamburg Design, geschmiedet. Das war sehr lustvoll und hat auch war sehr kreativ. Aber am Ende funktionierte es bei mir nicht, weil ich kriegte dann relativ große Aufträge, und das passte jetzt mit dem Briefpapier auf Grafikdesign nicht unbedingt zusammen. Also, aber die Idee eigentlich war die Ulmer Schule.
Das war ja auch im Grunde eine Idee des Bauhauses.
Ja,
und du hast ja auch erzählt, dass du in deinem in einem deiner liebsten Gebäude, nämlich im Fontenay, trotz der unglücklichen Geschichte, eigentlich bis in die Inneneinrichtung da Anteil genommen hast. Hast du auch Entwürfe da gemacht im Fontenay? Stühle oder Teppiche?
Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ich habe sie mit Matteo Thun noch am Anfang entschieden und gesagt, ich bin kein Designer. Bin kein Designer. Das wäre falsch. Ich habe zwar Stühle gezeichnet, entwickelt, die wurden auch gebaut, aber ich würde mich jetzt nicht als Designer bezeichnen. Ich fühle mich auch als Innenarchitekt. Ich habe viele Gebäude gemacht. Ja. Das kühne Verwaltungsgebäude habe ich bis zum Schreibtisch alles designt, komplett. Hat der Kühne das volle Vertrauen gehabt. Vom Hochbau bis zu der gesamten Innenausbau. Oder zum Beispiel das Hotel in Kloster Heidau, da habe ich auch komplett bis zum Geschirr, bis zum Besteck, bis zur
Bettwäsche, alles von dir?
Alles komplett gemacht. Das macht mir sehr viel Freude.
Ach ja.
Aber nur dann macht es eigentlich Freude, wenn man wirklich das Vertrauen vom Bauherrn hat. Der Herr Braun aus Melsungen, der hatte das Vertrauen. Mit dem habe ich mich gut verstanden.
Ja.
Ein sehr, sehr, sehr kultureller Mann. Das war da stimmte es. Und bei Herr Kühne stimmte es auch. Es stimmte jetzt zum Schluss nicht beim Fonds zu nehmen.
Willst du dazu noch was sagen? Oder?
Nee, also ich habe mich jetzt mit, wir sind ja dabei, jetzt einen Schlussstrich zu sehen. Ich bin der Verlierer, er ist der Gewinner, was das Geld anbetrifft. Aber schlussendlich sage ich einfach mal, egal wie das jetzt gelaufen ist und wie er sich mir gegenüber verhalten hat, schlussendlich kann ich ja gar nicht anders als ihm dankbar sein, dass ich so ein Ding bauen durfte. Das muss man mal sagen. Also das ist einfach ein Geschenk, dass man einmal so ein Gebäude bauen darf.
Ja.
An so einer Stelle.
Also du bist dann am Ende doch eigentlich, wie soll ich sagen, du hast jetzt empfindest keine Rachsucht oder Bitterkeit oder so.
Nein, Rachsucht sowieso nicht, nein. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir sozusagen gemeinsam uns freuen über dieses große Haus, was international ja eine riesen Anerkennung kriegt. Und ich hätte mich gefreut, wenn wir das gemeinsam wirklich mit Freude auch tragen. Jetzt macht das jeder auf seine Weise. Und,
na gut.
So what?
Ja.
Nach hinten gucken bringt sowieso nichts.
Es gibt viele Sachen, sehr unterschiedliche, die du gebaut hast. Ich nenne jetzt nur mal die hier in Hamburg, das Staatsarchiv, an dem ich immer vorbeifahre, wenn ich dann irgendwann mal an die Ostsee will. Das finde ich ziemlich toll. Und dann völlig anders das Fährterminal an der Elbe. Also wie ich schon sagte, deine Gebäude sind jeweils Solitäre, die sozusagen, die man im Kopf nicht miteinander verbindet.
Nö, das wollte ich ja von Anfang an nie.
Ja.
Ich sagte, das war überhaupt.
Also zu sagen, das ist doch ein Stürmer da hinten, das würdest du nicht, nein.
Interessiert mich nicht.
Interessiert dich nicht.
Wenn jemand sagt, das ist eine gute Architektur, das interessiert mich.
Ja, dann würde das gefallen.
Ja. Aber mehr nicht.
Ja, du hast eine Menge tolle Sachen gebaut, aber auch einige, die du schon erwähnt hast, nicht bauen dürfen. Was ist denn so die größte Enttäuschung gewesen? Was hättest du gerne gebaut und was ist dann nichts geworden?
Marika, wir beide, ne? Das Museum in Georgien.
Ach ja. Ja.
Das hätte ich wirklich gerne gemacht. In Georgien war es eben einfach eine Geschichte, weil ich das Glück hatte, eben durch Marika sozusagen in die private Gesellschaft in Georgien ein bisschen eingefügt zu werden, durch Familie, durch dies. Und die Kustoden, die da in dem für dieses Museum abgestellt waren, waren unglaublich neugierig. Das Georgien schwimmt in tollen Sachen, die aber alle in Kisten verpackt sind und geschützt vor den Russen. Und ich glaube, das ist schon sehr früh unter Stalin entstanden, dass sie die Dinge eingepackt haben. Und die müsste man jetzt alle rausholen. Und meine Idee war eben nicht ein Museum zu bauen, sondern meine Idee war ein Depot, ein begehbares Depot zu bauen, um einfach auch dem Land Georgien und der Kultur eine Chance zu geben, dass man die unrestaurierten Dinge, die also teilweise in einem sehr schlechten Zustand waren, dass man die ausstellt hinter großen Glaswänden, wild ausstellt, einfach um zu sehen, was haben wir eigentlich, und gleichzeitig aber auch zu schaffen, in der Welt Sponsoren zu finden, die sagen, da übernehme ich die Patenschaft. Da übernehme ich die Patenschaft. Da die Restaurierung übernehme ich. Das war so die Idee, die wir da hatten. Und das hätte ich gerne gemacht. Und das Gleiche auch im Südsudan. Wenn man einmal in so einem Land ist, was also wo die Kinderkriege sind, wo das Gras so hoch ist und es raschelt und plötzlich kommt dir da so ein kleiner schwarzer Junge entgegen und auf dem Rücken trägt er eine Kalaschnikow, dann ist das nicht einfach so einfach wegzustecken. Dann weiß man, das ist, und dieser Herr Garang, der als zukünftiger Präsident avanciert war, der ist ja dann erschossen worden in dem Hubschrauber, nachdem die Einigung war. Also das sind alles so ganz böse Erfahrungen. Und wir haben Wir haben mit Dieter Becken zusammen, der war da sozusagen als Promoter, als Entwickler mit Bilfinger Berger. Da war eigentlich eine gute Truppe dahinter. Es hätte klappen können, aber es hat nicht geklappt, weil, wie gesagt, der Norden dann, als die Trennung war, ging es nur noch ums Öl und die Kriege sind wieder da und jetzt ist ja die Korruption noch schlimmer als vorher.
Ja, ja.
Also es sind so Projekte, wo man mit ganz viel Liebe und ich weiß, diese ganze Truppe aus dem Südsudan, die waren bei mir häufig in Hamburg, ich weiß nicht wie oft. Und wir haben uns super gut verstanden und die sprachen auch Deutsch, weil einzelnen Stammesgruppen schicken ihre Kinder, wenn sie das Geld, die sammeln und die schicken ihre Kinder, ob sie es heute noch so machen, weiß ich nicht, nach Amerika an die Universitäten oder Deutschland oder England oder Frankreich geschickt. Und deswegen, der Garang war in Hannover, hat da Betriebswirtschaft und Forstwirtschaft studiert, sprach perfekt Deutsch und mit dem konnte ich alle diese Hoffnungen empfangen. Also ich konnte es einfach nur aufsaugen. Und ich war jedes Mal, wenn der ging, wir waren immer einen Tag zusammen, ich war hinterher wirklich ganz tief berührt und glücklich. Und das bricht dann zusammen.
Ja. Du bist natürlich immer abhängig von den Auftraggebern oder Bauherren. Das ist völlig klar. Und könntest du deiner Erfahrung nach sagen, welche politischen Verhältnisse für deine Bedürfnisse besser sind? Also wird ja immer wieder gesagt, hat übrigens auch mein geschätzter früherer Kollege, der gestorben ist, Manfred Sack, vor einigen Jahren schon gestorben ist, der hat immer darüber geklagt oder auch darüber nachgedacht, dass die Demokratie als Bauherr ein ganz schwieriges Gegenüber. Ist das so?
Ich habe mit Manfred Sack viele, viele Abende verbracht und haben bei vielen Tassen Tee genau diese Diskussion geführt. War ja ein absolut großartiger Mensch, der wunderbar schreiben konnte und er hat ja auch Gott sei Dank in meinem Buch da was geschrieben. Also das ist schon eine, ja, wo ist der Architekt? In der Diktatur war es besser, unter Hitler einfach wie Speer seine Linie zu kriegen und sagen, die Macht ist der Vorreiter für die Architektur. Die Demonstration, ich weiß es nicht. Ich glaube, für mich gibt es nur die Demokratie. Und für mich gibt es auch nur die Schwierigkeiten, die da sind. Damit muss man umgehen können. Wenn man das nicht will, dann ich wüsste keinen anderen Ort. Es sei denn, es gibt irgendeinen Oligarchen, der sagt, pass mal auf, Jan, hier hast du da deine Milliarde, jetzt mach mal da also die ideale Stadt draus und sowas.
Ist das dein Traum?
Warum eigentlich nicht? Ne? Warum eigentlich nicht? Also wenn da ein bisschen was übrig bleibt dann noch, dann ist das auch gar nicht so schlecht. Also, aber ich denke, ich beschwere mich über die ganzen Vorschriften und über die Sinnlosigkeiten der Vorschriften und über die Erschwernisse und über die Bürokratie, es könnte alles so viel spielerischer und mit mehr Spaß sein. Dann würden vielleicht unsere Städte auch etwas freundlicher aussehen, wenn man nicht immer kämpfen müsste gegen Menschen, die meinen, besser zu wissen, was man selber versucht zu erkämpfen.
Naja, ich habe das Gefühl auch, andererseits, wenn du liest aus anderen Regionen, dass dann irgendwelche Diskotheken zusammenbrechen oder in Flammen aufgehen, weil irgendwie die Baugesetze nicht eingehalten worden sind, das natürlich
da hast du recht. Das ist eine andere Kategorie, die ich jetzt anspreche. Ja. Also das, was ich anspreche, sind diese, wie viel, was wurde neulich mal gesagt, aus Brüssel sind 20.000 Paragraphen, die irgendwie ins Baugesetz eingreifen.
Ja.
Und davon könnte man mit Sicherheit 15.000 streichen und der Rest würde auch für die Sicherheit der Gebäude, die würden davon nicht betroffen sein, weil da gibt es ganz klare Vorschriften. Es gibt Prüfstatiker, es gibt Statiker, es gibt ganz klare Vorschriften für Bauphysik und für Materialien und so. Also das betrifft es nicht, sondern es sind echt die sinnlosen Geschichten. So. Will ich jetzt gar keine Beispiele
nennen. Naja. Das ist Also als Architekt bist du ja sozusagen, musst du ja viele Dinge gleichzeitig können. Du musst eine künstlerische Vorstellung haben, du musst aber auch was von Statik verstehen, du musst Materialkunde beherrschen. Du musst auch Paragraphen und Bauordnungen kennen. Musst du das alles selber machen oder hast du deine Leute?
Vielleicht kommen wir jetzt mal zur Musik.
Okay, gerne.
Das ist genau der Sprung. Also ja. Ich glaube, ein wirklich guter Architekt, ein Renzo Piano oder ein Foster oder ein Jean Nouvel, sind die besten Dirigenten.
Ja.
Und ein Architekt muss eigentlich in der Lage sein, zu dirigieren.
Ah, ja.
Er muss nicht in der Lage sein, selbst zu rechnen. Das ist irgendwie so ein Irrsinn, dass man sagen muss, du bist gut in Mathematik, deswegen kannst du Architekt werden. Das ist Quatsch.
Ja.
Also man muss ein Dirigent sein. Wir müssen versuchen, alle Disziplinen zusammenzubringen, damit nachher ein wirklich gutes Projekt rauskommt.
Ja.
Und eine Baubesprechung ist eben nicht, und das unterscheiden wir uns ganz stark von den Künstlern, die sich selbst diese Entscheidung treffen können und ganz einsam auch arbeiten können, das können wir nicht, sondern meine Baubesprechung im Büro, da sitzen 25 Leute und jeder meldet seine Kriterien an und man muss als Architekt sagen, hör auf zu reden, das später und was weiß ich. Also das ist genau dieses Dirigat, was eine Musik ist. Und jetzt mache ich nochmal weiter, weil mir ist wichtig, dass meine Nähe zwischen diesem Dreiklang Kunst, Musik und Architektur, dass das in allem spricht. Und deswegen sage ich ja auch, dass Fontenay ist für mich ein ziemlicher Höhepunkt in meiner Architektur. Es gibt andere, die was anderes erreicht haben, aber da ist für mich dieser Dreiklang gelungen. Wenn ich mich selbst so beschreibe oder loben darf. Ne? Das,
ja,
da muss man ja vorsichtig sein. Aber
der Abend ist ja dazu da, dass du dich lobst.
Ja, nicht? Genau. Kann man schon mal machen. Ja. Ja, das ist also, und Musik ist für mich die größte Form der Einsamkeit, wo ich mich zurückziehen kann und wo ich sozusagen über die Musik eine Welt eintauchen kann, obwohl ich selber nicht kann. Ich kann kein Instrument spielen, ich kann nichts, aber die Musik ist mir ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
Erklär nochmal den Begriff der Einsamkeit, weil
also wenn ich es gelingt mir weniger, muss ich ehrlich sagen, wenn ich in die Philharmonie gehe, weil da bin ich abgelenkt von vielen Sachen. Es gelingt mir mehr, wenn ich meine Kopfhörer aufsetze und in eine Symphonie eintauche. Wo es mir auch gelingt, wo einfach eine andere Art von Hilfe dazu kommt, das ist, wenn man in Berlin in dieses riesen, wie heißt das sein, dieses freie wo 20.000 Menschen sind Waldbühne, ja, genau. Das finde ich einfach, also das finde ich so großartig, dieses gemeinsame Erleben von Musik. Und als wir das letzte Mal da waren, hat es gegossen ohne Ende und alle sind geblieben, alle haben sich irgendwas übergetan, die Regenschirme waren das Prägende, aber alle lauschten der Musik und es war der Abschied von Simon Rattled, ja genau. Aber das war so großartig und so emotional. Das sind denn so Sachen, wo Musik auch ausbrechen kann aus dieser Einsamkeit, die ich sonst suche.
Ja, ja. Ist dann Musik eine glückliche oder eine unglückliche Liebe von dir?
Eine sehr glückliche, weil ich selber nicht kann.
Das ist ein Satz, über den würde ich gerne noch ein bisschen nachdenken. Und ich glaube, wir können das Gespräch so beenden.
Ja.
Ich danke dir herzlich.
Danke dir auch.